ja oft meine Predigten an, habe ich festgestellt, mit irgendwelchen aktuellen politischen Ereignissen und Schreckensmeldungen. Und das kann man ja eigentlich immer machen. Und ich dachte, das mache ich heute nicht. Es gibt genug Schreckensmeldungen. Es passiert angemessen, passiert sehr viel und wir werden angemessen mit Nachrichten versorgt. Und ich dachte, wir machen heute, wir reden einfach über einen Adventskranz. Also quasi das Gegenteil davon. Heute brennen 4 Lichter. Und ich finde das immer wieder besonders schön. Also wenn ich auf den Adventskranz schaue, das macht mir irgendwie das Herz froh. Es ist eine Zeit der Vorfreude auf Weihnachten, der Advent. Und natürlich darf der Hinweis nicht fehlen, dass wir alle dafür keine Zeit haben. Aber Weihnachten kommt trotzdem. Und es ist immer wieder ein ganz besonderes Jahr, ein Fixpunkt im Jahr. Und wie vielleicht einige wissen, haben wir dieses Jahr ein Haus umgebaut und viel mit Handwerkern zu tun gehabt. Und bei den Handwerkern ist es auch so, zu Weihnachten muss in Deutschland alles fertig sein. Es muss alles perfekt sein zu Hause. Es könnte ja auch, man könnte es vorher fertig machen, nach den Sommerferien oder einfach im Januar oder Februar. Aber nee, es muss zu Weihnachten fertig sein. Und deswegen haben die Handwerker jetzt alle Hände voll zu tun. Und ja, diesen Fixpunkt, der ist irgendwie Teil unserer Kultur, finde ich. Wir feiern, dass Jesus geboren wurde, Weihnachten. Und zwar auf natürlich übernatürliche und ziemlich abenteuerliche Weise ist Gott in die Welt gekommen. Und in der Adventszeit gibt es eben diese Tradition, den Adventskranz mit Kerzen zu bestücken und anzuzünden. Ich habe mal nachgeschaut, woher kommt das eigentlich? Gibt es das vielleicht schon seit 2000 Jahren oder so? Das stimmt gar nicht. Es kommt aus meiner Heimat, aus Hamburg. Aus dem Rauen Haus, da gab es ein Waisenhaus, was damals gegründet wurde. Und der Johann Wiechern hat 1839 ungefähr, haben die Kinder immer so ein bisschen genervt, wann ist endlich Weihnachten? Wann ist endlich Weihnachten? Dann hat er einen Wagenrad genommen und da 20 Kerzen oder je nach Jahr halt draufgesteckt. Davon 4 große für die Sonntage und immer einen für die Wochentage. Und so konnten die Kinder nachzählen, wann endlich Weihnachten ist. Und mit jeder angezündeten Kerze nahm das Licht zu. Und Weihnachten wird ja auch als Lichterfest bezeichnet oder Fest des Lichtes. Und trotzdem fragt man sich jetzt, okay, Licht, Adventskranz, Weihnachten, was hat das jetzt alles miteinander zu tun? Warum gerade Licht? Und es gibt einen Vers, der mir diese Adventszeit über den Weg gestolpert ist, der das ziemlich auf den Punkt bringt, der sagt, Jesus sagt einmal, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich lese nochmal vor, Johannes 8, Vers 12. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht des Lebens, Licht der Welt. Ein ganz schöner hoher Anspruch, finde ich. Ganz schön vollmundig, könnte man so sagen. Den Vers kenne ich schon sehr lang. So, ich habe mal so mit 18, 19 bin ich darüber gestolpert und hat mich das irgendwie sehr angesprochen. Irgendwie ist mir quasi ein Licht aufgegangen, als ich das so las. Und zu der Zeit hatte ich gerade meinen Wehrdienst im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg gemacht und hatte tatsächlich auch viel mit Leben und Tod zu tun auf einer Krebsstation. Aber gut, kurzum, ich hatte einen Kameraden, Alex, der war ein paar Jahre älter als ich. Und wir haben so über alles diskutieren können, also wirklich über alles, war echt total schön. Und auch darüber. Und in irgendeinem Gespräch über den Glauben habe ich ihm dann gesagt, so ja, aber Jesus ist das Licht der Welt. Das ist doch quasi die Lösung, die Antwort. Ja, also Alex war nicht so beeindruckt. Für den war das kein schlagendes Argument. Der kannte das schon auch von anderen religiösen Leuten sozusagen, Figuren. Und die würden das auch von sich behaupten, dass sie die Erleuchtung hätten und dass sie das Licht der Welt sind. Da dachte ich, ja gut, dann eben nicht. Schade. Aber ich möchte heute mal mir das genauer anschauen und gucken, ob da vielleicht doch was dran ist. Und genau. Und fangen jetzt einfach mal ganz postfaktisch an. Ist ja jetzt das Wort des Jahres. Und zwar mit einer so ganz persönlichen oder innerlichen Betrachtung. Mir geht's so, wenn ich mich zu Jesus hinwende, wenn ich irgendwie mal so ein bisschen zur Ruhe komme, Gott mein Herz ausschütte oder einfach nur ruhig werde, manchmal, gerade Männer, wollen ja gar nicht so viel reden, und gucke einfach, ob Gott da ist oder ob da irgendwas ist, dann spüre ich, dass ich eben nicht allein bin. Dass, so wie Friederike das vorhin gesagt hat, dass Gott nahe ist, dass es irgendwie so eine Nähe gibt. Und ich merke auch, dass ich zur Ruhe komme. Es ist irgendeine Art Begegnung mit Gott. Es ist nicht so, dass wenn ich so, mir geht es zumindest so, dass es dann nicht irgendwie so ins Leere läuft, sondern dass da schon eine Antwort ist, dass es eine Begegnung ist. Und zwar, und das ist mir wichtig, die ist immer gnädig, die ist immer irgendwie liebevoll. Wahrscheinlich kennt es der eine oder andere, dass unsere Gedanken über uns selbst und unser Leben nicht immer ausschließlich positiv gefärbt sind. Also man könnte auch sagen, scheiße, schon wieder nicht hingekriegt oder Mister, soll wieder zu spät gekommen oder was auch immer. Ich habe Selbstanklage, Perfektionismus, wir alle kennen das, glaube ich, dass man irgendwie unzufrieden mit sich ist oder mit dem Leben. Und wenn ich zu Jesus komme, dann merke ich, dass das eben nicht der Fall ist, dass da nicht erstmal Anklage ist und endlich oder solltest du eigentlich doch oder warum eigentlich so lange nicht und was auch immer, sondern dass erstmal Gnade da ist und dass das diese berühmten offenen Arme sind, die wir aus dem Gleichnis von dem Vater und dem Sohn kennen. Der Sohn kommt nach Hause und der Vater freut sich einfach und zwar richtig doll. Und bei mir ist das auch so, wir haben gerade eine süße Zeit mit unseren Kindern, also wir haben ja zwei kleine Töchter und im Moment läuft es ganz gut. Aber nicht nur, wenn es gut läuft, man hat die schon echt ziemlich doll lieb, die Kinder. Das ist schon Wahnsinn irgendwie, wie die einem ins Herz wachsen und man wird echt alles für die geben und tun. Und so ist es halt bei Gott auch. Wenn ich zu ihm komme, dann merke ich, da ist irgendwie nicht nur so Langeweile oder Gleichgültigkeit oder Anklage, sondern da ist Wärme und Gnade. Bin ich damit allein oder gibt es andere, denen das auch so geht? Seid so schweigsam. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Einladung par excellence. Kommt mal runter, kommt zu mir, tankt mal auf, erfrischt euch. Und ich finde, wir brauchen auf diesen neuen Mut. Also nichts Neues und irgendwie auch ein bisschen abgedroschen, aber ja, bei mir für auch viel zu tun jetzt dieses Jahr mit Arbeit, Familie, Haus und so weiter und so fort. Und manchmal, wenn man so viel zu tun hat, dann denkt man auch, scheiße, wie soll ich das alles schaffen? Und wenn man sich erquicken lässt, dann sortieren sich die Gedanken und man kriegt neuen Mut und irgendwie neue Energie auch. Und irgendwie merkt, dass man nicht irgendwie einfach völlig unter die Räder kommt. Gut. Jetzt wollte ich nochmal genauer in den Text reinschauen und gucken, in welcher Situation sind diese Worte eigentlich aufgeschrieben worden oder ausgesprochen worden. Und zwar war das so, dass es damals das Laubhüttenfest gab. Ein Fest in Jerusalem, wo halt viele gläubige Juden oder viele Juden halt nach Jerusalem gezogen sind, war tatsächlich auch ein Lichterfest, interessanterweise. Und zwar ging es war so eine Art Erinnerung an die Feuersäule in der Wüste. Kurzer Exkurs, Volk Israel in der Ägypten als Sklaven behandelt, schlecht behandelt und Gott hatte Mose ausgesucht, dass sie aus Ägypten ausziehen nach Kanaan, wie es damals hieß, also heutiges Israel, zumindest Teil davon. Und in einer Phase war es so, dass nachts so eine Feuersäule vor dem Volk herging oder das Volk so bewacht hat. Oder nicht nur nachts, ne, auch tagsüber. Ne? Auf jeden Fall war es diese Feuersäule, die halt dem Volk klar gemacht hat, da ist sozusagen die Richtung. Das Laubhüttenfest war die Erinnerung an diese Feuersäule. Und deswegen auch ein Lichterfest, weil Feuersäule, Licht ist ja irgendwie naheliegend. Ne? Zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Worte spricht, hatte er schon relativ viele Feinde sich gemacht. Und zwar gerade im Johannesevangelium liest man das recht deutlich. Jesus hat also nicht expresses Verbes gesagt, also nicht gesagt, ich bin der Messias, sondern hat aber ziemlich viele Dinge gesagt, die den Anspruch hatten, dass er der Messias, also der verheißene Retter ist, der Sohn Gottes. Ein Beispiel ist, dass er jemanden geheilt hat und dann erstmal gesagt hat, die sind deine Sünden vergeben. Da dachten die Leute, stopp mal. Also ja, ne, der Mann konnte dann gehen, er war lahm, aber wer wagt es zu sagen, die sind deine Sünden vergeben? Und er sagt eben auch, ich bin das Licht der Welt. Und das ist für die Juden damals völlig klar gewesen, dass das ein messianischer Anspruch war, also der Anspruch des Sohn Gottes, des Retters. Und die Pharisäer sahen das ganz anders und hatten vor allen Dingen auch kein Interesse, dass er das Machtgefüge, was zu ihren Gunsten damals ausgefallen war, aus Durcheinander bringt. Und es gab viele andere Aspekte, warum die total gegen ihn waren. Kurz, Jesus wollte da erst gar nicht hingehen zum Laubhüttenfest. Ach, das war sehr aufmerksam. Danke. Ist dann letztendlich alleine gegangen und hat sich wieder so in Gespräche verwickeln lassen und hat eine Aktion, Anführungsstrichen, auch gemacht, die auch viele kennen. Da war eine Frau, die sollte gesteinigt werden, die hatte Ehebruch begangen, war dabei irgendwie auf frischer Tat ertappt oder auf jeden Fall irgendwie ertappt worden. Und die Geschichte kennen wahrscheinlich viele. Jesus sieht die Frau, sitzt da, schreibt Dinge in den Boden und dann wollen die eigentlich anfangen, die zu steinigen und dann fragt er, okay, fangt an, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und echt, ich finde es so eine Gänsehautgeschichte. Also ja, irgendwie packen die alle ihre Steine weg und gehen. Ne? Und ein paar Verse später ist halt dieser Anspruch, ich bin das Licht des Lebens. Und man kann sich so, was ich daran so, warum ich das in den Zusammenhang darstelle, ist, dass diese Weisheit oder dieser Anspruch Jesus so zeitlos ist. Also damals würde man Frauen steinigen, die Ehe gebrochen hatten. Das gibt es tatsächlich auch noch heute in manchen Gegenden dieser Welt, aber das würden wir natürlich überhaupt nicht mehr machen. Und Jesu Wahrnehmung oder Jesu Weisheit ist aber so zeitlos, so über diese Welt hinaus und über die aktuellen Bedrängnisse und Theorien und was uns alles gerade so, ja, Moment ist halt, ich will nicht damit anfangen, Trump und so weiter und so fort, Dinge, die uns so beschäftigen und verwirren. Und Jesu Weisheit seine Gedanken und sein Anspruch war so zeitlos und irgendwie über das hinaus. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Was mir so auffällt, ist, dass Jesus so unabhängig von der Welt erscheint. Und das ist eigentlich so mein wichtiger Punkt, dass wenn wir Gott begegnen, und wenn wir uns auf ihn einlassen oder mit ihm zu tun haben, dass es so eine Unabhängigkeit gibt und so eine Klugheit und eine Hoffnung, die nicht abhängig ist von den jetzigen Umständen, nicht abhängig vom jeweiligen Katastrophenszenario. Jetzt kann man aber sagen, okay, 2000 Jahre später haben wir nichts mehr mit Dunkelheit. Wir brauchen auch nicht umherirren. Wir haben heute Internet und Lebensratgeber und wir haben tatsächlich jedes Jahr, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2 Millionen wissenschaftliche Aufsätze. Also es ist wirklich viel an Wissen, was heute generiert wird. Und natürlich ist viel davon auch irgendwie Rauschen im weiteren Sinne, also ne, für den Moment spannend, aber vielleicht auch gar nicht richtig. Aber immerhin, 2 Millionen Aufsätze. Ne? Ich arbeite ja selber auch in der Wissenschaft. Das ist schon echt viel, finde ich. Und von daher könnte man auch gut sagen, ja, Jesus, klar, zu deiner Zeit, das war noch vor dem Mittelalter, vor Aufklärung, da brauchten die Leute irgendwelche religiösen Führer, die halt ihnen aus der Dunkelheit helfen. Aber heute haben wir das gar nicht mehr mit dem Umherirren. Wir haben eigentlich einen ganz guten Überblick. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die auch Jesus ziemlich gut im Leben zurechtkommen, ganz ehrlich. Also es ist jetzt nicht so, dass sofort Chaos ist, sondern es gibt halt, wenn man sich an ein paar Regeln hier hält auf der Erde und nicht straffällig wird oder sonst irgendwie, das halbwegs klug anstellt, ist ja nicht so, dass man dann sofort eine Bruchlandung macht. Schon, sehe ich auch so. Aber trotzdem, glaube ich, kommen wir alle immer wieder in unserem Leben auch an einen Punkt, wo wir irgendwie nicht so richtig weiter wissen. Zumindest mir geht es so, dass ich manchmal irgendwie den roten Faden nicht mehr sehe und dann, dass sich irgendwie so kein so ein Weg aufdrängt oder ich einfach so denke, wie wird das alles werden? So, dass man irgendwie ja, keine Idee hat oder nicht einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Und das manchmal schon schön wäre, es würde einem jemand Mut zusprechen und irgendwie auch einen Weg aufzeigen. Ein Beispiel, sehr konkret. Wir hatten dieses Jahr eine spannende und dann irgendwann auch schwierige Situation. Wir sind für Letizia, unsere Kleine, waren wir auf der Suche nach Tagesmutter, Tagesvater. Und auch für Naomi auf dem Kindergarten und hatten ja Naomi quasi schon angemeldet in der Innenstadt im städtischen Kindergarten und sind dann der dortigen, da ist so eine Tageselternstelle von der RWTH untergebracht und die wurde von Andreas geleitet und dem sind wir quasi in die Arme gelaufen, als wir Naomi zum Kindergarten anmelden wollten. Das war im Dezember, also ziemlich genau vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt, glaube ich, Andreas. Ne? Und genau, das war total herzlich und nett. Wir dachten, oh, cool. Und es war aber klar, der Platz wird im Januar frei. Und das war ein bisschen früher, als wir eigentlich dachten. Auf der anderen Seite, alle, die Kinder haben, wissen, Tageselternplätze sind sehr begehrt. Und wenn man arbeiten will, muss, wie auch immer, braucht man die einfach. Und von daher, man nimmt, was man kriegt. Mit einem Ausschlusskriterium, man muss sich sicher sein und wohlfühlen, dass sich die Kinder bei der Tagesmutter, bei dem Tagesvater gut fühlen, gut aufgehoben fühlen. Also ich finde es schwer, ich finde es nicht einfach, ein Kind abzugeben, Anführungsstrichen, oder fremdbetreuen zu lassen. Wir haben Andreas kennengelernt und relativ schnell festgestellt, das passt sehr gut und haben dann tatsächlich im Februar angefangen mit der Eingewöhnung und waren sehr froh darüber, dass das so gut ging. Und genau, soweit so gut. Friederike konnte im April wieder arbeiten gehen. Und ungefähr 8 Wochen später, Ende Mai, hieß es plötzlich, nee, die wird aufgelöst. Von jetzt auf so, also wirklich so, von jetzt auf gleich. Also mit Vorlauf von 1 Woche, 10 Tagen, nee, das geht jetzt irgendwie nicht mehr weiter. Vertrag wird gekündigt, funktioniert nicht mehr. Und ja, irgendwie 1 Million Begründungen, die für uns nicht schlüssig waren. Und im Nachhinein war auch gar nicht rechtens, hat sich im Nachhinein rausgestellt. Aber kurzum, wurde aufgelöst. Also mussten wir jetzt also schnell was Neues finden. Und die RWT hat uns netterweise einen Platz angeboten, der jetzt so grundsätzlich für uns auch gut gelegen ist. Also wir fahren nicht weit, aber keiner mag gern ein Kind von einem Jahr umgewöhnen. Das macht man einfach sehr ungern. Also man soll eigentlich bis 3 Lebensjahren soll man eigentlich konstante Bezugspersonen sicherstellen, wenn es irgendwie geht. Und uns ist einfach auch für Eltern emotionaler Stress, weil Tagesmutter, Tagesvater, das ist schon eine sehr enge Bezugsperson auch für die Eltern. Ja, dachten wir, okay, aber was wird jetzt aus Andreas? Und können wir das vielleicht irgendwie sicherstellen, dass Letizia bei ihm bleibt? Andreas ist heute hier zum ersten Mal. Magst du mal kurz aufstehen? Genau, und Andreas, wir haben dann so gesucht und geguckt und unsere Nachbarn gefragt, der ist Pastor in der evangelischen Kirche bei uns in der Nähe. Und da gab es einen Raum, wo es vielleicht gegangen wäre. Da gab es eine andere Tagesmutter. Und Friederike hat sich da vor allen Dingen drum gekümmert. Haben sich den angeguckt. Und das war aber nichts. Also die wollten das zumachen. Und es war irgendwie auch, glaube ich, kalt und ungemütlich. Und irgendwie war das nichts. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht wer, ich glaube Friederike, dass man das ja auch bei uns im Minihaus machen könnte, hier in der Vineyard. Das Minihaus, wenn man das aus Tageseltern oder aus Elternaugen betrachtet, ist also einen idealeren Ort für Tageseltern gibt es eigentlich gar nicht. Es ist erstmal sehr schön. Es hat einen schönen großen Raum, wo die Kinder nicht so in irgendwie 9 Quadratmetern zusammengepfercht sich gegenseitig anbrüllen, sondern wo ein bisschen Platz ist zum Spielen und da ist eine schöne Küche drin und es hat eben auch 2 Seitenräume, wo man Betten hinstellen kann. Also perfekter geht es eigentlich nicht. Aber da eine Tagesmutter unterzubringen, war nicht die einzige Variante, wie das genutzt wird, das Minihaus. Es gibt auch eine Gesangslehrerin und auch andere Nutzungsvarianten, nämlich ja im Kindergottesdienst jetzt gerade läuft der Moment. Kurzum, Andreas hat sich das angeschaut und dann gab es wieder 1 Million Behördengänge. Und was schön war, dass eigentlich so die Chemie sofort gestimmt hat, auch mit Corinna, mit der du viel zu tun hast. Und seit November werden hier jetzt Kinder betreut und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass das so sein kann. Ich finde, Andreas zeichnet sich dadurch aus, dass er einfach viel Menschenkenntnis hat. Du hast auch vorher schon in anderen Berufen oder im Beruf gearbeitet und du hast einfach ein gutes Gefühl für Eltern, das merkt man sofort. Du weißt, wie Eltern ticken und wie die sich fühlen und musst auch gar nicht lange Worte machen, du spürst das einfach und exzellentes Umgang mit Kindern einfach. Das ist einfach genau Andreas' Ding, Tagesvater zu sein. Und es sind jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Kinder inzwischen und viele kommen halt gern aus Wöselen hierher. 5 sogar, wow. Also mehr davon auch gar nicht, ne? Also zu Deutsch, zack, alle Plätze sofort vergeben. Und aus Wöselen ist nämlich eine ganz gute Fahrt hierher. Das ist noch nicht ganz so viel Verkehrschaos wie jetzt ganz nach Aachen rein. Ist auch völlig egal, es gibt hier genug Kinder in der Nähe. Und es gibt, glaube ich, auch einen schönen Spielplatz hier in der Nähe, ne? Oder 2 Spielplätze sogar, ja. Andreas hat auch einen ziemlich coolen Wagen, wo die Kinder reingehen, weil die können ja nicht alle so Strecken laufen. Also kurzum, wir waren alle irgendwie, haben wir ein bisschen Gänsehaut gekriegt, wie sich das so zusammengefügt hat. Und zurück zur Predigt. wir haben das damals nicht gesehen, wie das weitergehen sollte. Ich will jetzt nicht zu weit greifen, aber auch Andreas hat nicht sofort irgendwie eine Zukunft gesehen. Und ich will das jetzt auch nicht irgendwie übertrieben so deuten als jetzt Gottes Handeln. Das meine ich nicht. Was ich aber schon meine, ist, dass es ein Beispiel ist, wo wir manchmal keine Zukunft sehen und es doch aber Wege gibt, die manchmal sogar besser sind als das, was wir vorher hatten oder zumindest auch sehr gut sind. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir uns Jesus anvertrauen und wenn wir irgendwie Kontakt mit ihm haben, dass wir diesen Mut haben und dass sich irgendwie Türen öffnen. Und ich finde, diesen Mut und diese Hoffnung, das brauchen wir so oft. Und zwar brauchen wir das, um ein weiches Herz zu behalten. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist, dass Gott gekommen ist, damit wir ein weiches Herz haben, ein fleischendes Herz und kein hartes Herz haben, dass wir kein steinernes Herz haben. Und das finde ich gerade die Herausforderung, nicht in unserer Zeit, wahrscheinlich war das schon immer so. Man kann hart und bitter werden, man kann irgendwie wütend bleiben auf andere Menschen oder auf die Lebensumstände, auf Gott, auf wen auch immer. Es gibt genug Grund und auch nachvollziehbaren Grund. Ich will das gar nicht verurteilen. Das Leben ist hart oft genug. Und es gibt genug Gründe, um hart zu werden darüber. Aber es gibt auch Gründe, um eben weich zu bleiben und offen zu bleiben und ein weiches Herz zu behalten und eben nicht immer am Limit zu laufen, sondern immer wieder neue Kraft zu empfangen. Und ein schönes Beispiel finde ich wirklich, also ich hätte es eigentlich nicht besser zeichnen können, ist das Mosaik bei uns auf der Kirchenwand. Ich habe es heute Morgen gerade Markus und Lea gezeigt, die das noch nicht kannten, sind heute hier, freuen wir uns sehr. Und ich finde es echt total schön, wie in dem Mosaik, wir empfangen neue Kraft von Gott und können davon auch weitergeben. Brauchen das nicht alles für uns selbst zu behalten, weil einfach im Überfluss da ist. Ja, einen allerletzten Aspekt noch, der mir noch wichtig ist. Der Anspruch, ich bin das Licht und wer sich auf mich einlässt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Der ist nicht nur auf das Heute und das Hier bezogen, sondern auch auf die Ewigkeit. Das geht unter anderem auf eine Verheißung im Jesaja zurück, Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht und so weiter. Es ist eine alte Hoffnung, dass das Leben hier nicht zu Ende ist und dass es eine Ewigkeit gibt. Das ist eine Frage, die sich ja jedem Menschen stellt. Ist es hier irgendwie danach Nirvana, ist dann einfach finito oder geht es noch weiter? Und Jesus macht mit seinem Anspruch deutlich, dass es halt, dass er halt dieses Licht ist, das verheißen ist, dass er eine Ewigkeit für uns hat und dass wir irgendwie, ich denke ja oft, wir haben auch irgendwie so eine Sehnsucht danach. Jesus sagt, dass er wiederkommt und dass es diesen Fixpunkt in der Ferne gibt und dieses Licht am berühmten Ende des Tunnels. Okay, schön, dann gibt's halt Ewigkeit, könnte man sagen. Aber ich habe heute das Problem, jetzt habe ich gerade die Diagnose gekriegt oder heute ist mir gerade mein Job anhanden gekommen. Hilft mir das dann zu wissen, dass ich irgendwie vielleicht für immer lebe? Ich habe einen Freund von mir, der ist auch gläubig, der macht das eigentlich Angst. Also die Vorstellung, dass das Leben, und sei es nur minimal besser als jetzt, immer weitergeht, findet er furchtbar. Also er findet es eigentlich besser, wenn es irgendwann vorbei ist. Okay, das ist jetzt vielleicht wieder eine eigene Geschichte, aber um uns rum ist schon viel Chaos, völlig klar. Und Jesus sagt aber, dass es eben eine Ewigkeit gibt, in der wir froh sind, in der ewige Freude ist. Und nicht nur das, sondern wo es auch irgendwie noch eine Story gibt, in Anführungsstrichen. Also man kann sich ja so die Ewigkeit vorstellen, dass es irgendwie nur so, ja, dann sind alle fröhlich und das war's. Aber die Bibel sagt da nicht irgendwie, das wird so und so weitergehen. Aber es gibt schon Hinweise, dass Gott eine Geschichte auch dann noch mit uns hat. Und das ist eigentlich so mein Punkt, dass Gott einen Plan mit uns hat, dass es eben nicht nur diese Umstände sind, die es jetzt zu bewältigen gibt, sondern dass es einen Morgen und einen Übermorgen gibt, eine Ewigkeit. Und wir wissen nicht immer so genau, wie die genau ausschaut. Und wir wissen nicht 100%, was uns erwartet. Aber wir haben diese Hoffnung, wir haben diese Sehnsucht nach diesem Silberstreif am Horizont. Die Bibel macht das noch deutlicher. Die sagt ja richtig, wir sind vom Himmel her geboren worden. Ne? Wir haben heute gesungen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich finde das ein total schönes Lied, I'm a Child of God. Und dass wir ein, Ja, wir haben letztendlich so einen himmlischen Personalausweis. Also wir haben nicht nur den deutschen Pass, Doppelstaatsbürgerschaft, gerade Diskussion. Wir haben auch einen Pass im Himmel und wir haben da ein Wohnrecht, ein Anrecht. Wir sind die, die wir glauben, haben da genauso ein Zuhause wie hier auf der Welt auch. Und das macht mich ein bisschen unabhängig und das ist auch das, was mir irgendwie Mut macht und was ich daran so schön finde, dass es die Ewigkeit gibt. Dass es eben nicht nur heute und hier ist, sondern dass es auch die Hoffnung gibt, dass Jesus wiederkommt. Und dass es dann auch noch anders und vielleicht viel besser weitergeht. Wir wissen es nicht. Ich möchte noch zwei Beispiele sagen, inwiefern das, was wir manchmal so im Glauben erfahren oder was uns so über den Weg läuft, besser ist als das, was wir wissen können oder was wir erwarten können. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich möchte zwar das in dem Zusammenhang sagen, dass wir oft irgendwie so genau Bescheid wissen. Also wir sind eine Wissensgesellschaft, sagt man ja auch, und so. Wir denken, wir wissen ziemlich genau, wie es läuft und haben genaue Vorstellungen. Und wenn wir uns auf den Glauben einlassen, dann läuft es manchmal anders. Also dann gibt es plötzlich Wendungen und Drehungen, wie ich das jetzt, was ich von Andreas erzählt habe, aber auch andere, die wir nicht so erwarten können. Und ich finde, dazu ein spannendes Beispiel, wir haben das neulich gehört, die Auserweckung von Lazarus. Das ist so gewesen, dass Lazarus ein Freund von Jesus war, der gestorben ist. Und Jesus war gerade in einem anderen Landesteil von Israel unterwegs. Und dann hört er die Nachricht, Lazarus ist gestorben und ist traurig und sagt aber auch seinen Jüngern, nee, der schläft nur und wartet da. Der könnte ja jetzt sofort zurückgehen und sagen, ey, Lazarus, komm raus aus seinem Grab. Aber er wartet da noch 2 Tage. Der geht nicht sofort los, der Jesus. Und man denkt so, Jesus, jetzt mal zügig. Also, ne, der ist schon tot und das wird jetzt hier nicht besser. Das ist ein bisschen... Also mit unserer menschlichen Logik würden wir sagen, oh, Mister, gestorben, zack hin und sofort das Problem lösen. Ne? Macht Jesus nicht, der wartet 2 Tage. Und als er ankommt, sind 4 Tage vergangen. Und die Leute sagen, nee, Jesus, lieber nicht den Grabstein beiseite rollen, das riecht schon, das ist jetzt nicht mehr schön. Und das Spannende ist, damals in Israel war es so, dass die Juden damals geglaubt haben, dass die Seele nach ziemlich genau 4 Tagen den Körper verlässt. Also die war noch 4 Tage im Körper drin. Solange, ich will nicht sagen, der war nicht tot, aber der Glaube war, dass eben 4 Tage noch die Seele im Körper bleibt. Und erst nach 4 Tagen verlässt sie den Körper, ist also jemand tatsächlich gestorben. Und genau nach 4 Tagen weckt Jesus Lazarus auf und das ist sicher eins der größten Wunder oder der größten Taten, die er getan hat, in dem Sinne, dass es auch sehr viel Aufruhr erzeugt hat natürlich, ne? Und sich vorstellt, dass jemand plötzlich aus dem Grab hervorkommt, das sprengt schon alle Vorstellungen. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir uns auf Gott einlassen und manchmal die Dinge irgendwie ein bisschen anders laufen, als wir sie gerne hätten, dass es manchmal aber echt tatsächlich zu unserem Besten ist oder noch anders und besser werden kann, als wir das mit unserer Schlauheit und unseren ganzen Kenntnissen gemacht hätten. Ja, ich bin dankbar, dass ich Gott habe und dass ich, wenn ich manchmal den roten Faden verliere, wenn ich manchmal verzweifelt bin, dass ich immer wieder Mut schöpfe und dass ich auch im Gebet auf gute Ideen komme, auf gute Gedanken, dass ich zurück zum Wesentlichen finde. Und zurück zum Advent, ich freue mich echt auf Weihnachten. Ich freue mich, dass Gott uns hier auf der Erde nicht allein gelassen hat, sondern dass er Mensch geworden ist, auf abenteuerliche Weise, völlig klar. Aber so, dass es doch irgendwie für uns konkret greifbar ist, dass wir uns irgendwie eine Idee und eine Vorstellung machen können von Gott und seiner Liebe und seinen Prioritäten. Für mich ist es eben sowohl, dass ich diese Hoffnung auf immer habe, diesen Silberstreif am Horizont, als auch, dass ich ganz konkret im Alltag Mut schöpfe und neue Ideen bekomme und irgendwie weiterkomme in meinem Leben. Ja, Jesus, Licht des Lebens. Ich komme zum Schluss. Wenn wir ehrlich sind, ich habe es jetzt versucht, konkret zu machen, auf einer persönlichen Ebene, auf einer allgemeinen Wissensebene, mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Und trotzdem, wenn wir das so hören, Jesus, das Licht des Lebens, so ganz können wir es nicht fassen, finde ich. Ich finde schon, wenn man drüber nachdenkt und wenn ich so lese und mich reinfühle, ist das schon mehr als Scharlatanerei. So. Es ist nicht irgendwie nur so irgendein Guru, der irgendwas erzählt und dann wieder von der Bildschwäche verschwindet, sondern es ist schon wirklich ein Gott. Und trotzdem, wir können es nicht fassen. Und irgendwie ist das ja auch gut so, dachte ich mir. Es ist nicht so langweilig. Es bleibt eine Herausforderung für uns. Jesus, wir möchten dir verdanken, dass du Mensch geworden bist. Wir möchten dir verdanken, dass du ja, in uns ein Licht angezündet hast von Hoffnung und Freude und Liebe. Wir möchten dir verdanken, dass du ja, uns weich behältst, dass wir nicht hart werden im Leben oder das zumindest nicht müssen. Wir möchten dafür danken, Herr, dass dein Wasser des Lebens, deine Liebe immer wieder neu fließt, so wie Mosaik. Wir möchten dafür danken, Jesus, dass du uns auch mal wieder neuen Mut schenkst und Auswege aufzeigst, wo wir keine sehen, wo wir drohen zu verzweifeln und ja, uns einfach die Hoffnung und die Kraft abhanden kommt. Wir danken, Jesus, dass du für uns immer einen Morgen hast und wir danken dir dafür, dass du immer mit offenen Armen dastehst, wenn wir kommen, voller Gnade und Liebe und ja, dich einfach freust. Amen.